Die Schriftlesung steht im Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 4, die Verse 22 bis 32. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde Jesu. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer früher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Wir hören die Predigt.
Ethik und Werte, wie entstanden sie? Und der erste Gedanke heute, Evangelium denken. Wenn wir von der A57 abfahren und hier Richtung Uedem unterwegs sind, dann kommen wir an so einem Blumenfeld vorbei, linke Hand. Und da steht ein Stand und da stehen die Blumen drauf und dann ist da so eine Geldbox. Da kann man dann also die Blumen nehmen und Geld einwerfen und einen schönen Strauß mit nach Hause nehmen. Ein Inder, der solch ein Geschäftsmodell einmal gesehen hat, lachte sich halb tot über diese Art Geschäftsmodell. Er sagte, wenn das in meiner Heimat versucht würde, dann würden wir nicht nur die Waren mitnehmen, wir würden auch die Geldkassette mitnehmen und den ganzen Verkaufsstand. Und er fand, eigentlich war das doch ein logisches, viel besseres Geschäftsmodell, einfach alles mitzunehmen und nichts zu bezahlen. Wenn man das mal weiterdenkt, wird relativ schnell klar, dass dieses auf Vertrauen aufbauende Modell einen riesen Vorteil hat. Denn der Blumenproduzent kann sich einen Verkäufer sparen, hat also weniger Kosten. Das bedeutet ja, dass der Kunde weniger bezahlen muss, weil er muss ja nicht den Verkäufer auch noch mitbezahlen. Also eine Wertschöpfung auf beiden Seiten. Ich habe mal eine Statistik mitgebracht. Das ist die Statistik von der Organisation TI, Transparency International. Das ist eine Organisation, die erhebt jedes Jahr den Korruptionsindex in 100, bitte? Die erhebt also jedes Jahr den Korruptionsindex von 166 Ländern. 100 Punkte wären also super, das wäre keine Korruption. Und null Punkte wären also ein Land, das von Korruption durchdrungen ist. Wenn wir jetzt mal ranzoomen auf dem nächsten Bild, dann sieht man es etwas besser. Wir haben also hier unter den Top 10 Neuseeland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweiz, Singapur, Schweden, Kanada, Luxemburg, Niederlande. Das sind also die am wenigsten von Korruption betroffenen Länder. Und dann hinten die Schlusslichter, Afghanistan, Syrien, Südsudan, Somalia. Und der Leiter dieser Organisation, er schreibt Folgendes, es ist Peter Eigen: Korruption wird in den armen Regionen der Welt als gefährlich hoch wahrgenommen. Politische Eliten und ihre Verbündeten nehmen noch immer bei jeder Gelegenheit Bestechungsgelder an, indem sie gemeinsame Sache mit korrupten Geschäftsleuten machen, halten sie die ganze Nation in Armut gefangen und behindern die Entwicklung nachhaltig. Sie stellen ihr Eigenwohl vor das Gemeinwohl und die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Länder. Also Korruption bringt Armut hervor. behindert die Weiterentwicklung eines Landes. Die korruptesten Länder sind gleichzeitig die ärmsten Regionen dieser Welt. Da, wo die breite Bevölkerung keinen Zugang zu Wohlstand hat. Wenn wir uns anschauen, können es gerne noch mal einblenden. Ich weiß nicht, ob es direkt dahinter kommt oder sonst musst du noch mal einmal zurückspringen. Unter den Top 10 sind vor allen Dingen Länder, in denen in den letzten 500 Jahren das Evangelium einen maßgeblich prägenden Einfluss hatte. Vielleicht denkt man jetzt einen Moment bei Singapur. Wie ist das zu verstehen? Singapur war bis Mitte der 60er Jahre eine englische Kolonie. Zu England werden wir gleich noch ein bisschen was hören. Und in Singapur ist es so, dass in den letzten Jahren das Christentum eine unheimliche Ausbreitung erlebt. Man geht mittlerweile davon aus, dass ein Drittel aller Leitungspositionen in Singapur von Christen besetzt sind. Ethik und Werte, wie entstehen sie, wie entstanden sie? Vertrauen, Ehrlichkeit, Arbeit statt Diebstahl, Gerechtigkeit. Die Jünger stehen unter dem Kreuz von Jesus. Und in dem Moment wird ihnen klar, wie es dazu gekommen ist. Jesus starb, weil eine Mannschaft von hohen Priestern, der Hohe Rat, machtgierig war und es nicht duldete, dass da jemand kam, der mehr Einfluss gewann als sie. Jesus starb, weil Pilatus feige war. Er hatte Angst um seine Position, er hatte Angst vor dem aufgebrachten Mob und sagt selbst, ich finde keine Schuld an diesem Menschen und übergibt ihm hinterher der Todesstrafe. Jesus starb, weil einer seiner Jünger, Judas, geldgierig war und ihn verrät für 30 Silberstücke. Und Jesus stirbt, weil alle seine Jünger nicht den Mut aufgebracht haben, dagegen vorzugehen. Sie zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen. Und die Jünger merken, die Konsequenz von schuldhaftem Handeln ist der Tod. Sogar ein Unschuldiger stirbt, weil wir schuldhaft handeln. Wir alle sind daran beteiligt. Und dann erleben sie die Auferstehung Jesu. Jesus kommt mit einem Auferstehungsleib, einem neuen Leib, ein Leib, der nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist. Und dann passiert die Himmelfahrt und spätestens dann ist jedem der Jünger klar, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und plötzlich werden alle die Bibelstellen, die sie kannten vom Alten Testament, wo es darum ging, dass Gott als der oberste Richter einmal richten wird, plötzlich bekamen diese auswendig gelernten Sätze ein hohes Maß an Realität. Und deshalb schreiben sie dann auch im Hebräerbrief sehr lapidar zusammengefasst diesen einen Satz: Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Das war zuerst einmal die Zusammenfassung dieser Erfahrungen, die sie da gemacht haben. Das stimmt wirklich. Es gibt Leben nach dem Tod und Gott ist der oberste Richter. Das ist natürlich auch furchteinflößend. Aber es ist für die Menschen in dieser Welt, die an Ungerechtigkeit und Unrecht leiden, auch ein Stück schon Evangelium. Dass nämlich am Ende Recht gesprochen wird von einem gerechten Gott. Und Gott ist derjenige, der die Maßstäbe setzt. Ethik, Werte und Moral sind im Letzten nicht der Meinung der Mehrheit unterstellt, sind kein soziales Konstrukt, sondern sie sind göttlichen Ursprungs. Ich bin aber davon überzeugt, wenn das alles gewesen wäre an Inhalt, was die Jünger an Erfahrungen gemacht haben, dann glaube ich, dass die Jesusbewegung keine 2 Generationen weit gekommen wäre. Denn Angst ist nun mal kein dauerhafter Motivator. Deswegen ist ja die Frage, was heißt eigentlich Evangelium? Was heißt eigentlich Evangelium? Die Jünger begreifen, die Konsequenz von Schuld ist der Tod. Und sie begreifen auch, dass so sehr man will, man immer wieder auf die Schnauze fällt. Paulus fasst das auch sehr konsequent in einem Satz zusammen, indem er sagt in Römer 3, Vers 10, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Die Jünger begreifen, wir sind vom Wesen her gottlos. Wir sind vom Wesen her Gott, von Gott getrennt. Und daraus entstehen gottlose Taten. Daraus entsteht Schuld. Jemand hat mal gesagt, der natürliche Mensch kann nicht nicht sündigen. Der natürliche Mensch kann nicht nicht sündigen. Die Folge ist leiblicher Tod, aber die Folge, so begreifen die Jünger auch, ist auch ein seelischer Tod, dass auch meine Seele, mein Innerstes, schlussendlich für immer von Gott getrennt ist. Der Jünger Johannes bekommt im hohen Alter von Gott eine Vision geschenkt, wie es aussieht in der neuen Welt, wie es dazu kommt, dass diese Welt gerichtet wird und dann eine neue Welt kommt. Ich habe den Text mal mitgebracht, Offenbarung 20. Da sagt Johannes, ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Und nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, so wie sie in den Büchern beschrieben waren. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihrer Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen, das ist der zweite Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Buch des Lebens kommt hier vor und man fragt sich, was ist das für ein Buch? Buch des Lebens. Und wir entdecken es in einem Kapitel später, da wird es etwas genauer benannt, Offenbarung 21, wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel unkomplizierter. Lebensbuch des Lammes. Was bedeutet das? Das Volk Israel war in der ägyptischen Sklaverei und Gott will es befreien. Und Gott sagt, ich werde einen Todesengel durch Ägypten schicken. Und er wird in jedem Haus den Erstgeborenen fordern. Aber ihr Israeliten, ich will keine Menschenopfer von euch. Schlachtet ein Lamm, nehmt das Blut und streicht es an die Türpfosten. Das hört sich für uns total ekelig an in unserer Kultur. Aber der Gedanke im Altertum war, im Blut ist das Leben. Und deswegen konnte durch Blut Sühne erreicht werden. Also, wenn der Todesengel an diesem Ort vorbeiging, sah er, hier ist schon jemand gestorben. Und dieses Fest, Passa genannt, feierten die Israeliten jedes Jahr. Und dann wurde jedes Jahr ein Passalamm geschlachtet in der Erinnerung an diese Erfahrung in Ägypten. Johannes der Täufer begegnet Jesus zum ersten Mal und er sagt Folgendes, als er Jesus sieht. Wir können das bitte einblenden. Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Menschen wegnimmt. Das ist das Bild, was dahinter liegt. Jesus trägt die Gottlosigkeit, die Gottesferne aller Menschen. Vielleicht haben wir das im Ohr. Was schreit Jesus, als er am Kreuz hängt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus trägt in diesem Moment alle Gottlosigkeit, alle Gottesferne. Stellvertretend für uns. Und seit diesem Moment gibt es in unserer Welt keinen gottlosen Ort mehr. Und es braucht in unserem Leben keinen gottlosen Moment mehr zu geben. Denn Jesus hat alle Gottlosigkeit auf sich genommen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Sühne, das ist Stellvertretung. Das feiern wir im Abendmahl. Das Abendmahl ist aus dem Passamahl hervorgegangen. Jesus hat das Passamahl abgeändert. Er sitzt mit seinen Freunden zusammen. Plötzlich nimmt er das Brot, bricht es und sagt, das ist mein Leib für dich gebrochen. Er nimmt den Weinbecher, der dort immer gereicht wurde, sagt, das ist ein Symbol für das Blut, das ich vergießen werde. Deshalb feiern wir Taufe. Taufe heißt nichts anderes als mein Leben wird begraben in einem Wassergrab. Mein altes Leben ist begraben. mein altes Leben ist schon gestorben. Ich nehme den Tod von Jesus für mich stellvertretend in Anspruch. Und dann bekomme ich, wie bei dem Wasser, aus dem Wasser herauskomme, ich bekomme Auferstehung, ich bekomme neues Leben geschenkt, ewiges Leben geschenkt. Das ist das, was dahinter steckt, Abendmahl und Taufe. Ich glaube heißt, ich vertraue mich dem Handeln Jesu an. Und ich akzeptiere sein Sterben für mich. Und dann steht mein Name im Buch des Lebens. Können wir das denken? Evangelium denken. Das ist der erste Schritt. Der zweite Gedanke, Evangelium leben. Jetzt könnten wir ja sagen, es ist ein schönes Denkmodell. Ende gut, alles gut. Ich nehme das Sterben Jesu für mich in Anspruch und dann kann ich mich ja zufrieden zurücklehnen und letztendlich bleibt alles beim Alten. Jesus sagt in der Offenbarung, Kapitel 3, das finde ich so einen wunderschönen Vers, können es hier einblenden. Siehe, ich stehe vor deiner Herzenstür und klopfe an. Und wenn du mir aufmachst, dann komme ich hinein und dann will ich Gemeinschaft mit dir haben. Jesus wird beschrieben als das Licht dieser Welt. Wenn das Licht hineinkommt in unser Leben, kann nicht auf Dauer Dunkelheit bleiben. Ich kann nicht in einem Raum Licht und Dunkel haben. Und wenn wir Jesus unser Herz öffnen und dann nach und nach die verschiedenen Lebensbereiche öffnen und er mit seinem Licht hineinkommt, dann wird die Dunkelheit dort nicht bleiben können. Und damit bewerkstelligt Jesus durch seinen Heiligen Geist etwas, was kein Gesetz, kein Zwang, kein Diktator der Welt hinbekommt. Eine wesenshafte Veränderung, die von innen her geschieht. Stellen wir uns vor, da ist ein Kind, das spielt mit Streichhölzern und das eigene Zuhause brennt ab. Jetzt kommt der Vater zu dem verdreckten und verletzten Kind, das angefüllt ist mit einem Wust an Gedanken, mit Scham, mit Angst, mit Wut vielleicht auch auf die Welt, weil es sich selbst nicht versteht, mit Trotz. Und dann kommt der Vater und sagt, jetzt sieh zu, wie du das wieder hinbekommst. Wenn das Haus wieder steht, dann vergebe ich dir. Das ist Selbsterlösung. Das ist das Konzept von 90% oder 95% oder 99% aller Ideologien, Religionen und anderen Denkkonstrukten. Selbsterlösung. Evangelium, der Vater kommt und als erstes nimmt er das Kind in den Arm und sagt, ich liebe dich. Und ich vergebe dir. Und dann wäscht er das verdreckte Kind. Dann verbindet er das verdreckte Kind. Und dann schenkt er diesem Kind neue Kleidung, zieht ihm diese verbrannten, dreckigen Sachen aus, schenkt ihm neue Kleidung, schenkt ihm eine richtig coole Workerhose und das beste Werkzeug. Und dann sagt er, weißt du was? Alles Material, was wir brauchen, geht auf meine Rechnung. Ich bezahle das. Und jetzt komm, jetzt bauen wir zusammen dieses Zuhause wieder auf. Und während sie zusammen arbeiten, reden sie miteinander. Und die Seele von diesem Kind kann nach und nach heil werden. Und dieses Kind wächst und reift. Und während sie bauen, lernt es ganz viel über die Art von diesem Vater. Es begreift immer mehr, was dem Vater wichtig ist, was dem Vater wertvoll ist, wie dieser Vater tickt. Und irgendwann sagt das Kind, weißt du was, Papa? Es gibt auch noch andere Menschen, die haben kein richtiges Zuhause. Sollen wir nicht zusammen zu denen gehen? Wir hören nochmal den Lesungstext.
Darum hat mir der Herr aufgetragen, euch zu sagen, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben, und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft, deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass solch ein Leben mit Christus nichts zu tun hat.
Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt.
Ich fasse die Verse 25 bis 32 zusammen. Da wird das ja dann ausgeführt, ganz praktisch, was das heißt. Lügt nicht, sondern seid wahrhaftig. Handelt nicht im Zorn. Stehlt nicht, sondern arbeitet und gebt vom Verdienst den Bedürftigen. Redet nicht hinter dem Rücken, sondern baut einander mit Worten auf. Betrübt nicht den Heiligen Geist in euch. Gebt Bitterkeit und Bosheit keinen Raum, sondern vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat. Ich bin so froh, dass es damit aufhört. Das ist nämlich zugleich der Anfang. Weil Gott uns vergeben hat. Deshalb dürfen wir so leben. Weil er uns mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Deshalb können wir das lernen. Und nicht damit er uns annimmt oder damit er uns liebt oder damit er uns vergibt, sondern weil. Evangelium denken, verstehen, begreifen, ja, aber das dann auch leben. Vor 500 Jahren war die Reformation, das Evangelium wurde neu in die Köpfe und Herzen der Menschen gesprochen. Und wenn ich von Reformation spreche, dann rede ich nicht nur von der evangelischen Kirche. Wir wissen, dass durch die Reformation natürlich auch in der katholischen Kirche ja ein Neudenken entstanden ist, ein Aufbruch entstanden ist. Das geht ja immer wechselseitig hin und her. Aber was festzuhalten ist, durch diese geschichtliche Tatsache wurde das Evangelium neu entdeckt und in die Köpfe der Herzen hineingesprochen. 200 Jahre später war davon fast nichts mehr zu sehen. In England zum Beispiel war wieder die Monarchie an die Macht gekommen und die Monarchie wollte vor allen Dingen ihre Macht sichern und deshalb sollten alle Priester der anglikanischen Kirche auf den König schwören. Und die 400, die von Herzen her Gott nachfolgen wollten, wurden aus ihren Ämtern herausgeschmissen. Die Folge war, dass eine Talfahrt sondergleichen geschah. Auch in der Kirche machte sich die Korruption breit. Es ging nur noch darum, wer hat die größte Pfarrei, wer ist der reichste Bischof. Und das, was die Bischöfe vorlebten, lebten die Pfarrer hinterher nach. Ein ganz großer, wichtiger Sport bei Pfarrern zur Zeit im 18. Jahrhundert war Hahnenkampf. Das war so eine Hauptbeschäftigung. Wir züchten Hähne und dann wurden die Krallen mit Eisensporen versehen und dann gab es Hahnenkämpfe. Vor den Kirchen wurde das abgehalten. Da kamen tausende Menschen. In die Gottesdienste kam keiner mehr, aber zu den Hahnenkämpfen, da war richtig was los. Vielleicht könnte man das kombinieren. Musste man mal überlegen, ob man beim Sommerfest noch einen Hahnenkampf anbietet. Ganz England befand sich in einer Talfahrt. Alkoholismus, Spielsucht, Prostitution. Das Elend breitete sich aus. John Wesley wurde 1702, glaube ich, geboren. Und es gab eine Bewegung, die nannte sich Pietismus. Pietismus war eine Reformbewegung innerhalb der evangelischen Kirche. Pietät heißt, dass unser Handeln vor Ehrfurcht geprägt ist, vor Gott, aber auch vor Menschen. Und Ismus heißt ja, da geht's um die Liebe zum Denken. Pietismus heißt, die Liebe zu Gott soll unser Handeln und Denken prägen. Und John Wesley war schon ordinierter Pfarrer, lange Zeit, und kommt plötzlich in Berührung mit dem Pietismus und begreift, dass das, was er lebt und das, was er denkt, eigentlich gar nichts mit dem Evangelium zu tun hat. Und er wendet sich nochmal ganz neu Gott hin. Und dann fängt er an und hält Freiversammlungen ab, weil er genau das ja erlebt hat. In die Kirche kam niemand mehr. Das Evangelium hatte überhaupt gar keinen Einfluss mehr auf die Menschen. Deshalb hält er Freiversammlungen ab. In den ersten 30 Jahren wird in jeder Freiversammlung wird er bespuckt, mit Steinen beworfen. Es werden Blaskapellen organisiert, die rund um die Versammlung laufen, um seinen Reden zu untergraben. Es werden Stiere genommen und in die Menge getrieben. Er wird in den Zeitungen niedergemacht. Er wird von der Kirche niedergemacht. Er wird von der Politik niedergemacht. 30 Jahre lang hat sein Handeln eigentlich so gut wie keinerlei Auswirkung. Eine 500.000 Meilen legt er auf dem Rücken eines Pferdes zurück innerhalb seines Lebens. Er predigt 45.000 Mal. Er verfasst über 300 Bücher, wo er wichtige Literatur zusammenfasst, neu übersetzt, wo er selbst etwas schreibt, wo er Bibelkommentare entwirft, weil er möchte, dass die einfachen Menschen wieder mit der Bibel in Berührung kommen. Nach diesen 30 Jahren, ich weiß gar nicht, wer von uns das durchgehalten hätte. Er hatte mehrfache Knochenbrüche, seine Häuser sind angesteckt worden. Mehrere Mitarbeiter sind abgesprungen, weil sie es nicht ertragen haben. Und er hat sich jede Woche wieder dahingestellt, 4 bis 5 Mal die Woche, und gepredigt. Evangelium. Nach den 30 Jahren entdeckte er so langsam eine Veränderung. Und zum Ende seines Lebens konnte er die ersten Früchte entdecken, wie sich die Gesellschaft dem Evangelium zugewandt hat und wie sich die Gesellschaft durch das Evangelium veränderte. Man nannte das hinterher, was dann entstand, Great Awakening, das große Erwachen. Und mittlerweile teilen Historiker England, die Epochen Englands ein, vor Wesley und nach Wesley. Ich habe mal mitgebracht, was alles auf ihn zurückzuführen ist. Die Reform des Theologiestudiums, die Gründung von Missionsgesellschaften, die Abschaffung der Sklaverei, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, womit er sich alles beschäftigt hat. Der hat dafür gesorgt, dass Schiffe sicherer wurden, damit die Arbeiter nicht über die Reling kippten. Weil das den Besitzern war das völlig egal. Verbesserung der Arbeitsbedingungen, auch gerechtere Löhne. Armenschulen hat er eingerichtet, die Reform des Strafvollzugs und des Strafregisters, Zurückgehen von Alkohol und Spielsucht, die Heilsarmee, die Gründung der Heilsarmee ist auf ihn zurückzuführen, Kinder-, Seemanns- und Soldatenheime in den größeren Städten, den Kinderschutzbund, Pfadfinder und sogenannte Sonntagsschulen, wo die Kinder kostenlos lesen und schreiben lernten, und den Tierschutzbund habe ich auch gefunden. Was dieser eine Mann, oder besser gesagt, seine Liebe zum Evangelium und die Verkündigung des Evangeliums für Auswirkungen hatte in die Gesellschaft hinein, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Anton Schulte lernte in England in der Kriegsgefangenschaft pietistische Kreise kennen, die auch noch Auswirkungen davon waren. Und er kam aus der Kriegsgefangenschaft zurück nach Deutschland und sein Herz brannte dafür, er wollte das zerbombte Deutschland mit dem Evangelium erreichen. Und bis in die 80er Jahre rein hat der Evangelist Anton Schulte Freiversammlungen gehalten, hat die größten Hallen gefüllt und hat tausende Menschen zum Evangelium eingeladen. Jetzt fragt ihr euch, wer ist Anton Schulte? Er ist der Gründer des Missionswerk Neues Leben. Dort habe ich studiert. Deswegen kenne ich ihn. Man kennt ihn heute nicht mehr, aber die Auswirkungen seines Lebens sind auch heute noch zu spüren. Interessanterweise, ja, der Pietismus ist eine Bewegung, die ist bis heute, hat die Einfluss. Wisst ihr, wo die Hochburg des Pietismus ist, heute in Deutschland? In Baden-Württemberg. Haben wir auch schon von profitiert, ne? Familie Auer. Wisst ihr, welches eins der reichsten Bundesländer unseres Landes ist? Ja, genau. Baden-Württemberg und Bayern. Und jetzt guckt ihr mal an, welchen Einfluss die Kirche noch in Bayern hat. Nicht, dass man alles gut findet, was aus Bayern kommt, aber... Ja, aber ich finde das hochinteressant. Der Einfluss, wenn Menschen sich wieder mit dem Evangelium beschäftigen und dadurch Werte und Ethik geprägt werden. Ein Kernsatz des Pietismus, der sich auch durch einen Mitarbeiter von Wesley bis in die USA ausgebreitet hat und von dort wieder zurückkam nach Deutschland, einer der Kernslogans war folgender: Verdiene so viel du kannst. Damit war nicht gemeint, beute Menschen aus, sondern nutze dein Potenzial, das Gott dir gegeben hat. Verdiene so viel du kannst. Zweitens, spare so viel du kannst. Bescheidenheit war eine von John Wesleys Markenzeichen. Spare so viel du kannst. Und der dritte Satz, spende so viel du kannst. Mit diesem Slogan sind die Pioniere in die USA gegangen, sind Unternehmen gegründet worden. Man weiß heute, dass viele von großen Wirtschaftsunternehmen, wenn man zurückgeht, wo kommen die her? Sie sind von Pietisten gegründet worden. Mit genau dieser Vorstellung, genau diesen Kerngedanken. Und welchen Einfluss das auf eine Gesellschaft hat, das können wir uns an einer Hand abzählen. Wir waren am Donnerstagabend als Familie mit Freunden auf einem Konzert von der Lobpreisband Rent Collective, eine irische Lobpreisband. Sie waren nach Holland gekommen und wir haben uns das angehört. Und bevor es losging, kam ein junger Mann auf die Bühne, der Bassist, und erzählte uns etwas. Er erzählte uns von etwas, was ihm sehr am Herzen liegt. Das ist die Organisation Compassion for Christ. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Kinder aus Armut befreien im Namen Jesu. Compassion vermittelt Patenschaften. Da kannst du für 1 Euro pro Tag eine Patenschaft für ein Kind übernehmen. Und das Ziel ist, dass dieses Kind aus der Armut herausgeholt wird, eine Bildung bekommt und mit dem Evangelium in Berührung kommt. Das sind die 3 wichtigen Punkte, für die Compassion steht. Und ich fand das so interessant. Dann erzählte er von einem Crazy Girl, von einem verrückten Mädchen in den USA. Sie wäre auf dem College, also sie würde Abitur machen. 17 Jahre alt. Und sie hat 3 Nebenjobs angenommen, weil sie unterstützt 16 Kinder. Ein 17-jähriges Mädchen lebt Evangelium. Verdiene so viel du kannst. Nutze dein Potenzial, was Gott dir gegeben hat. Und spare so viel du kannst. Und spende so viel du kannst. Und dein Leben, geprägt durch das Evangelium, wird einen Unterschied machen. Und dann sagte er zum Schluss noch was, und damit schließe ich auch. Er sagte, Lobpreis und Gottesdienst ist nicht in erster Linie für die Menschen, die jetzt hier drin sind und die Auswirkungen, die dieser Lobpreis und der Gottesdienst auf ihr Leben hat, sondern Lobpreis und Gottesdienst gilt in erster Linie den Menschen, die außerhalb dieser Mauern sind und denen wir begegnen und welchen Einfluss diese Begegnung auf ihr Leben hat.